Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Und Blind Verstehen ist heute live on tape, da wo es weh tut, live unterwegs. Ich befinde mich hier am Stadion in Köln und wir gehen gleich ins Stadion rein. Ich höre mich mal um zum Thema Audiodeskription und Live-Fußball und frage mich hier mal ein bisschen durch. Es geht darum, habt ihr eine Ahnung, eine Vorstellung davon, wie Blinde Fußball gucken können? Live im Stadion das Spiel mitkriegen und nicht bei der falschen Mannschaft auf einmal jubeln?
Wahrscheinlich, weil wenn man ja im Heimstadion ist, wahrscheinlich, weil dann, wenn man im Fanblock von der eigenen Mannschaft sitzt, weil dann wahrscheinlich alle da aufjubeln, also aufschreien.
Ja, würde ich auch sagen, wegen dem Klatschen von deren Seite, sage ich jetzt mal.
Das ist eine gute Idee, aber es ist ja auch ein bisschen schwierig. Dann geht es ja wirklich nur, wenn es wirklich irgendwie in eine bestimmte Richtung geht. Dann steigt ja, das ist schon richtig, man kriegt das über die Stimmung mit. Aber so speziellere Sachen, wenn jemand gefoult wird, dann wird ja auch mal leicht gepfiffen. Aber welcher Teil ist das jetzt, der Fans und sowas? Irgendwie das, da noch eine Idee, dass das spezieller moderiert wird?
Ja, wahrscheinlich, weil wenn man dann vielleicht so einen Freund mit hat, der sehen kann, der dann das quasi so sagt, also demjenigen, der blind ist.
Wisst ihr oder habt ihr eine Ahnung, wie Blinde Fußball gucken, wie die das Spiel mitverfolgen können?
Also ich hätte jetzt mal gesagt, über Kopfhörer oder weiß ich nicht. Also sehen ist ja dann schwierig, aber ich würde mal sagen, über Kopfhörer oder irgendwas anderes. Oder dass jemand neben dran steht, zum Beispiel er, und sagt, was jetzt Sache ist.
Okay, und das mit dem Kopfhörer ist gut. Und was kommt da raus? Wer spricht da rein in den Kopfhörer? Wie stellst du dir das vor?
Frage, das weiß ich leider Gottes auch nicht.
Hast du eine Ahnung?
Also ich denke es mal so, weil ich selber schon mal gesehen habe, dass man zu zweit ins Stadion geht. Also zum Beispiel ein Blinder, der nichts sieht. Ja. Und ein Freund oder so. Und der dann halt so das Spiel berichtet.
Okay.
Und ihm erzählt, so was gerade passiert. Okay. Also so, das habe ich selber schon mal gesehen. Deswegen denke ich, dass es vielleicht so am besten ist. Ich weiß es nicht.
Alles klar, vielen Dank.
Ehrlich gesagt nicht. Beim FC natürlich anhand der Stimmung der Fans.
Natürlich. Da kann ich aber auch sagen, in Hamburg geht das auch. Oh, geoutet. Deswegen dahin, wo es weh tut.
Tut nicht weh, Hamburg spielt zweite Liga.
Ich habe auch keine Ahnung.
Okay, gut. Irgendwie vielleicht eine kleine Idee, wie sowas funktionieren könnte?
Mit Hilfe von einem Freund, der mitkommt.
Okay.
Aber guck mal, FC-Fan? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Alles klar, danke.
Nee, kann ich mir nicht vorstellen, tut mir leid.
Irgendeine Idee?
Nee, wüsste ich nicht. Irgendwie Vibration, aber bringt ja auch nichts, ne? Blind heißt ja nicht taub. Das wäre Christian mit, aber... Ja.
Also nee, so nicht, gar ne? Keine, schon mal irgendwie mitgekriegt, dass sowas im Fernsehen funktioniert?
Nein.
Nee, auch nicht? Okay, dann danke erstmal. Hast du eine Ahnung, wie Blinde im Stadion Fußball erleben, das Spiel miterleben können, Fußball gucken?
Ich denke erstmal durch die Geräusche von den einzelnen Fans und auch durch die Durchsagen im Stadion.
So viele Durchsagen sind das ja nicht,
oder? Also die wissen ja zum Beispiel, wenn dann ein Tor fällt oder wenn eine Hymne kommt, dann wissen sie jetzt gleich, beginnt das Spiel. Weil am Anfang in Köln wird ja immer die Hymne laut gesungen. Und sonst, ja, wenn man jetzt eher an den Auswärtsfans sitzt, dann weiß man vielleicht, wenn die schreien, oder wenn die einen Jubel machen, dass vielleicht jetzt irgendwie die Kölner kein Tor geschossen haben, obwohl es knapp war, oder dass die Darmstadt oder die Auswärtsspieler ein Tor geschossen haben.
Also hauptsächlich über die Stimmung, über die Fans, über die Emotionen.
Ja, würde ich schon sagen.
Ja, vielen Dank.
Kein Problem.
Ich habe mal was gehört, in Braunschweig habe ich das gehört, da gab es so eine Kabine. Da haben die so Kopfhörer aufbekommen, um das dann zu hören, wo dann erzählt wurde, wie das Spiel abläuft. Ja. Aber sonst habe ich da noch nicht...
Ja, da gibt es extra so ein technisches Gerät. Ich bin zufällig aus Karlsruhe und neben mir saß mal eine Frau, die dann live diesen Reporter gehört hat und alles live miterlebt hat. Das war super.
Ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das irgendwo zu übermitteln. Ich denke eher, dass es von den Fans her, dass es da ein bisschen auf die Leute übertragen wird. Aber sonst fällt mir eigentlich keine Option ein, wie das so ein Mensch mit so einer Behinderung erklären oder wie man das denjenigen erklären soll.
Ich denke, dass halt die Sinne ganz anders ausgeprägt sind bei jemandem, der blind ist, weil der halt über die Atmosphäre halt das spürt. Also wenn jetzt jemand von Anfang an blind ist, denke ich halt einfach alleine die Lautstärke, die Fangesänge.
Deutschradio, sage ich mir. Er ist ein Live-Kommentator, der im Stadion sitzt, beim Stadionsprecher und dass das dann über Kopfhörer geht.
Okay. Ja, da gibt es hier beim FC eine Stelle, da wird das Spiel übertragen. Meistens ist es da der Herr Gommersbach und der Herr Blank, glaube ich, die das machen. Und die kommentieren das Spiel.
Ja.
Und so sind die Sehbehinderten, kriegen das dann übertragen.
Ja, genau, alles klar. Ja, das war's schon. Vielen Dank. So ist es auch. Ja, danke schön. Viel Spaß. Ne?
Ciao.
Danke. Okay. Und damit wir ein paar Informationen bekommen, wie das in Köln im Stadion und auch in anderen Stadien abläuft, habe ich mir als Gast heute den Wolfgang Gommersbach eingeladen. Ja, hallo Wolfgang, stell dich doch einmal vor.
Ja, hallo Christian, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Wolfgang Gommersbach und ich bin beim 1. FC Köln seit 2004 zusammen mit meinen beiden Kollegen als Kommentator für blinde und seheingeschränkte Menschen tätig. Das heißt, unsere Aufgabe ist es immer, möglichst schnell und detailliert zu übertragen, was gerade auf dem Spielfeld passiert, damit man dann eben auch als Mensch, der es nicht selber sehen kann, eine gute Vorstellung davon hat, was auf dem Platz tatsächlich passiert.
Ja, wunderbar. Und damit ihr auch alle eine Idee davon kriegt, wie das klingt, wenn der Wolfgang so ein Spiel kommentiert, habe ich da einmal ein kleines Tondokument mitgebracht. Das könnt ihr jetzt hören.
Was macht er? Legt ihn sich rechts vorbei, kommt aber nicht richtig in den 16er rein, dreht ab, nochmal versucht den Ball quer zu spielen. Martel jetzt mit dem Ball auf die Außenbahn raus, Flankenversuch für Thielmann, der stoppt den Ball einmal und schwindelt nach innen, schlägt aber noch keine Flanke, versucht jetzt rechts vorbeizukommen, zu flanken, wird abgeblockt und abgefangen von den Darmstädtern, rausgeschlagen aus dem 16er Richtung Thielmann. Hümers an der Mittellinie, der stoppt den Ball und spielt erstmal in den Mittelkreis zu Jeff Chabot. Jeff Chabot rechts wieder auf Erik Martel, 40 Meter Torentfernung, halbrechte Seite, spielt den Ball jetzt auf die Außenbahn raus zu Thielmann, der läuft mit dem Ball wieder Richtung Mittelkreis, liegt zurück auf Hübers, der ist noch in der Darmstädter Hälfte, spielt den Ball in den Mittelkreis wieder zu Chabot. Chabot stoppt den Ball, spielt rechts wieder auf Hübers. Hübers mit dem Ball flach nach vorne Richtung Martel, auf die Außenbahn raus zu Thielmann, der geht ins Dribbling, wird geblockt. Einwurf für den FC vor der Trainerbank von Timo Schulz. Thielmann hat sich den Ball genommen, guckt, wo er hin erwerfen wird. Hat den Ball aber noch in der Hand, wirft jetzt auf Florian Kainz. Spielt zurück zu Thielmann. Thielmann mit dem Flachpass zurück zu Hübers an die Mittellinie. Der mit dem Ball zurück in den Mittelkreis. Chabot wird angelaufen, deswegen dreht er sich um die eigene Achse. Spielt dahin zu Marvin Schwäbe, der links gerne wieder eine Anspielstation hätte. Spielt auch auf Chabot. Dem wird hinterhergelaufen und Chabot jetzt mit Tempo Richtung Mittellinie unterwegs. Geht mit dem Ball immer weiter, legt sich den Ball relativ weit vor, aber geht weiter. Geht am Gegenspieler vorbei, kann vielleicht jetzt flanken. Chabot wartet, spielt den Ball flach Richtung Waldschmidt. 20 Meter Torentfernung, muss sich aufdrehen, legt sich den Ball zu weit vor. Befreiungsschlag der Gäste, geht Richtung Mittellinie. Da muss Lindenmeiner jetzt an den Ball kommen, aber der muss jetzt langsam beeilen, sonst wird ihm der Ball abgenommen und es gibt Freistoß für den Darmstädter. Das hat Lindenmeiner nicht gut gemacht, sich im Zweikampf da gegen Oscar Willemsen zu lange zurückgehalten, nicht den Körper da reingestellt und der machte genau das Gegenteil und holte so den Freistoß raus in der Kölner Hälfte auf der rechten Seite. Kurz gespielt jetzt und in die eigene Hälfte zurück zu Riedel.
Ja, super Wolfgang, das war also so, wie du kommentierst. Jetzt haben die Zuhörer und Zuhörerinnen schon mal eine Idee davon. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Wie bist du dazu gekommen? Bist du Journalist? Ja, wie kam das?
Ich bin im Jahr 2003 damals angesprochen worden vom damaligen Pressesprecher des 1. FC Köln, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt in einer anderen Funktion im Stadion für diesen Pressesprecher gearbeitet. Und dann kam dieses Thema auf, auch auf Druck und Unterstützung des Fanclubs Seehunde. Und so kam es dann, dass es auch geplant war im umgebauten Kölner Stadion dann, als es zur WM-Arena quasi langsam umgebaut wurde, die Anfrage kam, dass man eben solche Plätze auch schafft und so eine Audiodeskription anbietet. Und dann wurde ich wirklich quasi einfach nur gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, weil man wusste, dass ich ein paar Sachen moderiert habe vorher, auch Jugendturniere beim 1. FC Köln. Und dann war es der Sprung ins kalte Wasser. Wir haben es ausprobiert und uns relativ schnell in der Dreierkombination gefunden. Und so dass immer zwei von uns das eigentlich seit vielen Jahren machen. Aber eine klassische Ausbildung in diesem Sinne, in diese Richtung, wie es das heute alles gibt, an Angeboten seitens der DFL zum Beispiel, Abschlüsse von Tor eigentlich nicht gewesen, sondern wirklich der Sprung ins kalte Wasser.
Mhm. Ja, das ist ja super. In anderen Stadien gibt es das ja auch so in der Form. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzt ihr, also ich weiß das ja, wo du sitzt. Ich hatte auch eine ganz andere Idee davon, wo man als Kommentator dazu sitzt. Wie geht das vonstatten, wenn ich jetzt als Blinder zu euch ins Stadion komme und zu den Blindenplätzen komme? Ich darf eine Begleitperson mitnehmen. Wäre es grundsätzlich auch möglich, es ist nicht wirklich praktisch, ohne Begleitperson zu kommen? Oder sollte man oder muss man eine Begleitperson mitbringen?
Ja, ich glaube, meistens, wenn man das ganze Thema Anreise noch berücksichtigt, ich habe jetzt kaum jemanden erlebt in den letzten 2 Jahrzehnten, der ohne Begleitperson gekommen ist, weil es eben ja bei der Masse der Menschen, die da sind, eben schon empfehlenswert ist, jemanden an der Seite zu haben, der einen da sicher durchbringt.
Ja.
Sicher auch nicht völlig unmöglich, wenn man aber die Gesamtherausforderung einer solchen Anreise sieht, dann glaube ich, sollte es immer eigentlich mit Begleitpersonen sein, aber Pflicht ist es natürlich nicht. Und dann kann man halt Karten bekommen, halt, sofern sie verfügbar sind, im Unterrang Ost, da sitzen wir in der Reihe 3, relativ nah am Spielfeldrand. Platz damals gewählt worden oder im Platzbereich eben, damit es möglichst wenig Stufen gibt, die man überwinden muss, also komplett barrierefrei ist es nicht. Ein paar Stufen gibt es da zu überwinden. Mhm. Aber ansonsten hat man da eigentlich auch für die Begleitpersonen eine sehr, sehr gute Sicht. Für uns Kommentatoren würde man sich manchmal zum Kommentieren vielleicht eine andere Position wünschen. Aber man darf auch nicht vergessen, wo das herkam, bevor es dieses ganze Thema gab. Was hatten die Menschen da für Möglichkeiten? Meistens nur, dass ein Freund oder ein Familienmitglied mit ins Stadion geht und versucht selber denen zu erzählen, halt was gerade passiert. Und dann sitzt man ja auch auf irgendeinem Platz, wo man nicht immer beste Reportersicht hat.
Genau,
und ja. Das ist eigentlich okay für die Menschen, wie es läuft. Und das hat man ja auch als normaler sehender Zuschauer im Stadion auch, dass man manche Dinge von seinem Platz eben nicht sehr gut erkennen kann. Aber ich sag mal, 80-90% lassen sich ja schon hervorragend übertragen.
Ja, es war auch super. Und ich fand auch an diesen Plätzen ganz, ganz stark, ich habe ja noch einen kleinen Sehrest. Und wenn man dann, oder wenn die Spieler nun wirklich da an der Seitenauslinie war, dann konnte man hier und da schon mal einen Spieler erahnen und erkennen. Also nicht, ja, wer es ist, aber man sah halt jemanden oder ich habe halt jemanden gesehen. Das war echt toll. Und ja, man riecht auch noch das Grün. Also das finde ich ja im Stadion immer total gut, wenn man dann auch noch irgendwie den Platz riechen kann, den Rasen. Und das war echt super von den Plätzen her.
Da tatsächlich nur wenige Meter entfernt vom Rasen, das stimmt.
Ja, das war echt toll. Und mit einem gewissen Sehrest hat man dann natürlich noch, wie gesagt, die Chance, da hin und wieder mal jemanden vorbeiflitzen zu sehen. Das war ganz toll. Gut, denn mit den Tickets, du hast das angesprochen, wenn man Tickets bekommt, wie läuft es denn bei euch in Köln ab, das Ticketing? Wie kriegt man als sehbehinderter Blinder ein Ticket?
Ganz normal über die Homepage gehen, für zu dem jeweiligen Bereich halt hier auch eine entsprechende Seite für geschaffen. Und dann kann man da die Anfrage hinstellen und dann bekommt man eine entsprechende Antwort.
Okay, prima. Gibt es in Köln limitierte Sehbehindertenplätze? Habt ihr eine Maximalzahl? Das gibt es auch in einem?
Ja, genau. Wir haben eine Maximalanzahl von, es liegt aber nicht an den Sitzplätzen natürlich, sondern an den Audiogeräten, die wir zur Verfügung haben. Wir haben insgesamt 28 Empfangsgeräte. Von daher ist die maximale Kapazität, die wir haben, pro Spiel 28 und im Durchschnitt sind wir irgendwie immer so zwischen 15 und 25 Gäste, die dort uns zuhören.
Das ist schon eine Menge an möglichen Plätzen.
Ja, im Verhältnis zum Stadion mit 50.000 natürlich recht wenige, aber klar, sind natürlich auch spezielle Herausforderungen. Selten hat man auch mal Auswärtsfans tatsächlich dabei, weil natürlich eine Auswärtsreise noch mal ein bisschen aufwendiger ist. Aber auch das kommt immer hin und wieder vor. Mhm. Dann muss man sich natürlich trotz aller Emotionalität als Kölner die Mühe geben, entsprechend neutral zu berichten. Aber das fällt einem natürlich als FC-Fan auch nicht immer einfach.
Ja, da wollte ich noch zu kommen. Das ist auch noch ein Punkt, aber der kommt später. Das war echt sehr gut. Prima. Und Empfangsgeräte, die kriegt man dann bei euch, von euch. Wie ist das?
Ich komme mit der Begleitung. Nochmal einfach zu deinem Platz und da verteilen wir dann die Geräte vor Spielbeginn und dann geht es mit Spielbeginn quasi los, weil in den letzten paar Minuten vor Anpfiff sollte man im Kölner Stadion als Reporter eigentlich nur die Klappe halten, weil das ist von der Atmosphäre schon so dermaßen beeindruckend, trotz des ein oder anderen Ergebnisses in den letzten Monaten. Also es macht wirklich erst mit Spielanpfiff das Ganze zu starten.
Ja, okay, prima. Das gibt's auch in einigen Stadien, so habe ich die Erfahrung gemacht, bei euch auch für die Halbzeitpause. Ja, ich nenne das jetzt mal Getränkeservice. Also, dass jemand kommt, dass man da Getränke holen kann, oder muss man mit der Begleitperson losgehen?
Nee, ganz genau. Es gibt seit vielen Jahren dank des Fanprojekts dort, Fans 1991, die Unterstützung und durch Sponsoren, dass entsprechend Verpflegung zur Verfügung gestellt wird, also was Getränke angeht, halt entsprechend, sodass es Kaffee und Cola, Fanta, Wasser halt an die Plätze gibt für die Menschen mit Einschränkungen und entsprechend die Begleitperson. Das ist schon ein toller Service, der da geboten wird aus meiner Sicht.
Ja, prima. Also es ist sowieso toll, dass es das gibt in den Stadien. Ja, man kann wirklich die Atmosphäre in allen Stadien erfahren, erleben. Das ist echt prima. Und ja, auch da in Köln. Es hätte noch immer Jod gegangen.
Ja, darauf hoffen wir, ja.
Ja, naja, mal gucken. Prima. Jetzt hast du den Verein der Seehunde e.V. noch erwähnt. Kannst du da kurz was zu sagen? Aber mit denen spreche ich natürlich auch noch.
Ja, auf jeden Fall, gerade für dieses Thema, glaube ich, sind das exzellente Ansprechpartner, weil Regina und Nina, die die den Fanclub gegründet haben, damals vor, ich glaube, mittlerweile mehr als 30 Jahren, haben ganz viel dazu beigetragen, dass dieses Thema überhaupt so viel Fahrt aufgenommen hat und so viel Bedeutung bekommen hat. Damals muss man ja ehrlicherweise zugeben, die erste Station, die es in Deutschland gab, wo das gemacht wurde, war Bayer 04 Leverkusen. Und erst ein paar Jahre später sind dann unter anderem wir und ein paar andere Vereine auch auf diesen Zug aufgesprungen. Und die haben halt mit ganz viel Akribie, mit Hartnäckigkeit, mit Kontakten, mit Herzblut dafür gesorgt, eben, dass das ganze Thema in den Stadien angekommen ist und weiter ausgebaut wurde, sodass man heute eigentlich sagen kann, dass es in allen drei Profiligen das eigentlich bei jedem Verein gibt, ist auch ein großer Verdienst von den beiden, die dann in den letzten Jahren natürlich auch viel im Zusammenspiel mit der Deutschen Fußballliga DFL eben dazu beigetragen haben, dass es das als Service eigentlich überall an jedem Platz gibt.
Ja, das ist wirklich sehr gut und auch diese Initiative. Und da werde ich mich auch noch mit der Nina unterhalten. Genau.
Ja.
Prima. Ja, du hast es schon gesagt, mit der nötigen Neutralität muss man das Ganze kommentieren. Ich hatte dich im Stadion auch gefragt, ob du so richtig Kölner FC-Fan durch und durch bist, und du hast das mit Ja beantwortet, und das fand ich schon wirklich sehr beeindruckend, wie ruhig du diese Situation, die dann bei dem Spiel halt war, der FC hat nun dann leider verloren, ganz unglücklich, und hätte die Punkte echt ganz, ganz dringend benötigt, um da aus dem Tabellenkeller rauszukommen. Aber naja, man hat dir zugehört, und das war einfach, ja, du hast es halt genommen, wie es kam, völlig emotionslos kommentiert und berichtet, und man konnte da so gar nicht raushören, so ein also das war sehr, fällt es sehr schwer?
Ja, definitiv, also so ist ja nicht so, dass die Emotionen nicht vorhanden sind, aber wenn du im Kommentieren drin bist, dann ist es halt auch so, dass du sehr, sehr konzentriert und fokussiert darauf bist, zu übertragen, was passiert, weil Sinn und Zweck ist es ja wirklich, dass man nachvollziehen kann, wo sich der Ball gerade befindet. Und es bringt ja auch nichts, wenn zum Beispiel wie im Radio das Ganze nacherzählt wird und man hört schon an der Geräuschkulisse, dass der Ball neben das Tor gegangen ist, und man braucht noch 5-6 Sekunden, um das nachzuerzählen. Mhm. So, man will ja, ich sag mal, verbal gesprochen immer auf Ballhöhe sein. Also in dem Moment, wo der Ball über die Linie geht, sei es ins Aus oder ins Tor, dass dann derjenige, der uns zuhört, eben auch weiß, dass der Ball im Tor, neben dem Tor, dass es eine Ecke gibt, einen Einwurf gibt und so weiter. Und von daher ist man da schon sehr, sehr konzentriert und in einer sehr hohen Sprechgeschwindigkeit unterwegs, sodass man eigentlich, wirkt es vielleicht dann etwas emotionsloser, aber das liegt einfach an der hohen Konzentration und an der Geschwindigkeit, mit der man das machen muss.
Ja, und ihr wart ja auch zu zweiter und wechselt euch alle 10 Minuten etwa ab, damit ihr
dann... Ja, je nach Spielverlauf alle 6 bis 10 Minuten macht man meistens, weil es gibt Spiele, die sind sehr einfach zu kommentieren, manche Spiele deutlich anstrengender, wenn so viel Mittelfeldgeplänke ist, wenn so viel der Ball hin und her springt und man gar nicht richtig erklären kann, was da gerade passiert. Und natürlich spielt auch die Witterung immer eine große Rolle, sei es halt, wenn es sehr kalt ist oder wenn es sehr warm ist, dann ist es natürlich umso anstrengender. Man kann theoretisch so ein Spiel auch alleine machen, aber dann ist es wirklich sehr, sehr herausfordernd. Von daher zu zweit ist eigentlich ideal, und dann immer so einen Wechsel zu haben, wie es gerade passt, alle 6 bis 10 Minuten ist eigentlich perfekt.
Mhm. Dann noch eine Sache. Ich hatte halt immer die Idee, also gut, auf der einen Seite, wir bleiben einfach beim FC. Als Kölner Fan, da kennt man die Spielernamen, da weiß man dann mitunter auch die Rückennummern. Und ich hatte als Zuschauer irgendwie immer die Idee, Die sitzen dann da, ähnlich wie die Radio- und Fernsehmoderatoren, haben einen Monitor vor sich, wo man vielleicht ja Rücknummer und Spieler stehen hat und gewisse Informationen da auch bekommt, darauf bekommt, auf diesen Zusatzmonitor. Aber die Wahrheit ist ja ganz anders. Erzähl mal.
Ja, die Wahrheit ist in den Stadien unterschiedlich geregelt. Also es gibt durchaus Plätze in den ersten drei Ligen, wo die Blindenkommentatoren eben entsprechend sowas haben. Also einen eigenen Monitor irgendwo auf den Presseplätzen sind. Oder ich war mal in Union Berlin zu Gast, die da oben unter so einem, ja, unter der Decke quasi hängen, in so einer Gondel halt und da wirklich exzellente Bedingungen haben zum Kommentieren, allerdings eben nicht so nah dran sind an den Menschen. Mhm. Ist ja auch unterschiedlich geregelt, ob es bestimmte Bereiche gibt, wo die Menschen mit Seheinschränkungen sitzen oder ob die sich quer durch Stadien verteilen können halt dabei. Und ja, von daher ist es halt schon so, dass das Ganze ja sehr, sehr unterschiedlich geregelt ist, was das angeht. Aber wir sitzen halt mittendrin, haben den direkten Kontakt zu unseren Nutzern halt dabei und sind im Prinzip wie so ein, ja, guter Freund, der einfach direkt in der Nähe sitzt und einem bestmöglich das kommentiert, was er selber gerade nachvollziehen und erkennen kann. Und dass man vielleicht manchmal auf der ganz anderen Seite vom Platz was nicht genau erkennen kann oder eine Rückennummer bei einem nicht gerade sehen kann. Ganz ehrlich, das passiert dir ja auch als sehender Mensch, dass du das nicht nachvollziehen kannst. Das Entscheidendere aber aus unserer Überzeugung heraus ist, dass man transportiert bekommt, was gerade passiert und ob der eine Spieler, dessen Rückennummer ich jetzt vielleicht nicht erkenne und der keine physischen äußeren Merkmale hat, an dem ich mich immer wieder schnell an ihn erinnern kann, weil die Linie runterspielt oder ins Tor schießt, dann ist es wichtiger, was passiert ist, als wer es jetzt an der Stelle war, weil das kann ich im Zweifel noch mal ein paar Sekunden nach dem Tor oder so nachmelden. Aber erstmal ist wichtiger, was passiert mit dem Ball auf dem Feld.
Ja, genau. Und ja, wie regelt ihr das dann mit den Gästemannschaften, Namen oder die Aufstellung, die Spieleraufstellung, wie löst ihr das?
Die Aufstellung bekommen wir vom Spiel, passe ich immer den Stadionsprecher, den Michael Trippel, ab von seinem Weg hoch vom Platz unten, nachdem er die Aufstellung angesagt hat, hoch zu seinem Platz. Und der bringt mir dann netterweise immer eine Aufstellung mit, sodass wir die Rückennummern halt parat haben, also wirklich auch als Zettel in der Hand, nicht irgendwie übers Handy, dass man da die ganze Zeit drauf gucken muss. Und ja, das reicht eigentlich tatsächlich aus, weil Spielernamen und diejenigen, die auffallen, die häufig am Ball sind, die hat man dann relativ schnell nach ein paar Minuten, ja. Und dementsprechend spielt sich das relativ schnell ein. Es ist nicht so, dass man dann eine ewig lange Vorbereitung macht, um sämtliche Statistiken rauszuhauen, wie oft er jetzt auswärts mit links getroffen hat, der gegnerische Stürmer. Das ist ja nicht Sinn und Zweck unserer Aufgabe, sondern Sinn und Zweck unserer Aufgabe ist, das zu übertragen, was auf dem Spielfeld tatsächlich passiert und das möglichst schnell und auf Ballhöhe, sodass man ja, im Prinzip, wenn man das so ein bisschen vergleichen möchte, der Unterschied auch zum Radiokommentar ist, dass man beim Radiokommentar oftmals nicht ganz nachvollziehen kann, wo ist jetzt der Ball gewesen. Wenn man also versuchen würde, einen Radiokommentar zu nehmen und das nachzuzeichnen auf dem Spielfeld, dann hat man teilweise keine Orientierung, wo ist der Ball gewesen. Das ist halt das, was bei der Audiodeskription anders ist. Da hat man eigentlich ein ganz gutes Verständnis, wo ist der Ball langgelaufen, von welcher Entfernung wurde er gespielt, von wo wird geschossen. Und wo ist der im Tor eingeschlagen halt dabei? Und das ist so, ja, der große Unterschied, glaube ich, zu dem wird man ja oft gefragt, was ist der Unterschied zum Radio?
Mhm. Ja, das ist auch so und das kann man auch wirklich super nachvollziehen. Und es ist auch dann wirklich ich kann es immer nur wieder sagen, ein tolles Erlebnis im Stadion selber, das Spiel wirklich verfolgen zu können und genau zu wissen, was läuft da. Das ist einfach ganz, ganz toll. Du hast es auch gerade schon gesagt, in den verschiedenen Stadien läuft es einfach ganz unterschiedlich. Da muss man sich dann auch bei den einzelnen Stadien informieren, wie da so der Ticketverkauf ist und wie das bei denen geregelt ist. Aber es gibt überall die Möglichkeit und es ist einfach super.
Ja, deswegen. Und die Frage kommt ja auch manchmal so nach dem Motto, ja, warum gehen denn Blinde ins Stadion? Ne? Sehen ja nicht so ungefähr. Mhm. Und da ist es dann eben auch oftmals so, wenn man im Stadion das selber einmal erlebt hat, wie du es jetzt ja auch erleben konntest, dann merkt man eigentlich, warum man da hingeht, weil einfach die Begeisterung und diese Explosion beim Torjubel halt, oder eben beim Gegenteil leider auch, was wir ja auch uns so erleben müssen, ist das schon einfach eine andere Hausnummer ist. Und wenn man zusätzlich dann diesen Service nutzen kann, dass man besser nachvollziehen kann, was auf dem Feld passiert, dann glaube ich, ist es eben auch wie für jeden normalen Stadiongänger auch ein sehr besonderes emotionales Erlebnis dabei sein zu können.
Ja, ist es auch. Also es macht auch einen Unterschied. Also wie wir ja auch gerade gehört haben, in meiner Befragung, wie Blinde im Stadion Fußball gucken können, die meisten haben ja wirklich so die Idee, dass die Begleitperson ein bisschen was erzählt, beziehungsweise ganz, ganz viele haben ja, wie wir gehört haben, auch gesagt, über die Stimmung. Und da kann man schon, ja, zwar irgendwie rausnehmen, in welche Richtung läuft der Ball, nur so richtig viel kriegt man davon nicht mit. Und es, auch das kann ich sagen, es ist ein ganz anderes Empfinden und ein ganz anderes Erlebnis, wenn man eure Audiodeskription damit zukriegt und nicht nur über die Stimmung so ein Spiel wahrnimmt. Das ist schon schön im Stadion. Ja.
Wo man es auch festmachen kann tatsächlich, ist, dass sich dann viele, die unseren Service genutzt haben, danach auch trauen, mit ihren Begleitpersonen oder untereinander halt auch über das Spiel zu diskutieren und eine eigene Wertung abzugeben. Zum Beispiel da in der Fahrt waren die stärker dran oder schwächer dran, sodass sie halt deutlich besser nachvollziehen konnten, was es tatsächlich auf dem Spielfeld passiert. Welche Spieler haben herausgeragt, welche waren eher schwächer und so weiter. Und das ist ja das Entscheidende, dass man nicht nur, ich sag mal, Tore mitbekommen hat, sondern vielleicht auch wirklich eine klare Vorstellung hat, wie ist dieses Spiel verlaufen. Und das ist eigentlich unser Anspruch, dass man nachher als Gast, der unseren Service genutzt hat, sich da eine eigene Meinung zutrauen kann für und das Ganze eben dann auch, ja, ganz normal wie in jedem anderen Stadion Gast das Ganze eben erleben und bewerten kann.
Genau, das ist auch so. Und das ist auch schön, dass man dann tatsächlich ja mit Fachsimpeln kann, einer von 80 Millionen Trainern ist auf einmal. Das ist schon super. Gut. Ich habe jetzt so weiter. Hast du noch irgendwas Wichtiges, wo du sagst, da können wir noch drüber sprechen?
Ja, es gibt ja. Audiodeskription ist ja immer weiter auf dem Vormarsch halt dabei. Man muss ja sagen, Rollstuhlfahrerplätze sind ja in der Gesellschaft aus meiner Überzeugung herein oder aus meiner Überzeugung sehr gut etabliert. Bei allen möglichen Veranstaltungsformaten ist eigentlich an Rollstuhlfahrer gedacht, auch in die Wege dazu.
Ja.
Ich glaube, da haben wir eine sehr, sehr gute Quote in Deutschland. Audiodeskription ist noch klar am Wachsen, muss man dazu sagen. Ähnlich wie das Thema Gebärdendolmetscher ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber Audiodeskription gibt es halt auch bei vielen anderen Sportarten mittlerweile. Wir haben im Januar konnten wir die Handballspiele wieder ein paar kommentieren hier in der Köln Arena, in der Lanxess Arena.
Ach, schön.
War auch sehr, sehr spannend und von der Stimmung her wirklich sehr fantastisch. Und Handball ist da schon nochmal eine andere Herausforderung, auch in der Audiodeskription.
Das glaube ich.
Ja, genauso gibt es das Ganze allerdings auch bei kulturellen Veranstaltungen. Karneval mache ich seit ein paar Jahren halt im Rosenmontagszug in Köln. Und das ist halt auch nochmal eine ganz neue Herausforderung gewesen und auch sehr, sehr spannend. Von daher sehr wünschenswert, dass dieses Thema bekannter wird, dieser Service viel häufiger genutzt wird, noch angefragt wird, weil ich glaube, da gibt es noch einiges, was sich entwickeln kann in dem Bereich.
So ist es, das stimmt. Aber ja, es, wie gesagt, es wächst, es tut sich was, es ist am Rollen, das ist auch gut. Und ja, dann kommt das auch immer mehr so in die Köpfe. Es ist da auch sehr lustig, das haben wir ja auch gehört bei meiner Umfrage bei euch da am Stadion, die älteren Fans, so die wirklich älteren kölschen Fans, die kannten dich auch und die wussten, wie das läuft im Stadion. Das war sehr lustig, wie die denn mit ihrem Kölsch dann geantwortet haben, ja, so läuft das und das macht der Wolfgang Kommersbach. Und bei denen war das auch sehr bekannt. Und so die Jüngeren, da wussten weniger Bescheid. Aber es
ja, kommt... Ja, liegt halt auch daran, wir hatten vor ein paar Jahren halt auch den vom Landschaftsverband Rheinland, vom LVR, den Rheinlandtaler verliehen bekommen. Das hat nochmal so ein bisschen für mehr Aufmerksamkeit dann gesorgt, auch mit einer Ehrung im Stadion und so weiter. Und ja, wir machen es halt einfach viele Jahre und dann war halt ab und zu immer mal wieder ein paar Berichte oder ein paar Meldungen dazu halt und dadurch ist der Bekanntheitsgrad halt auch gewachsen, was das ganze Thema angeht, weil man möchte natürlich auch, dass dieser Service bestmöglich genutzt wird und deswegen ist ja auch sinnvoll, da ab und zu mal drüber zu berichten und darüber zu sprechen.
Ja, das ist prima. Nochmal, das finde ich eigentlich auch ganz spannend, aber eigentlich hast du so mit Journalismus, Presse, nichts zu tun oder bist du beim hauptberuflich beim FC Köln angestellt gewesen im Vorfeld schon?
Nein, also hauptberuflich habe ich gar nichts mit dem Thema zu tun. Hauptberuflich bin ich im Bereich Immobilienfinanzierung unterwegs, mache also wirklich was komplett anderes, was nichts mit Sport zu tun hat. War immer schon mal oder schon über meine Verbindung zum FC, weil ich da früher mal gespielt habe und dann Mitarbeiter der Nachwuchsabteilung bis heute bin, halt schon Kontakte immer in diesem Bereich Presse, Medien, Veranstaltungen und weiter. Also von daher war es nicht ein völlig fremdes Thema für mich, aber ja, jetzt auch nicht so, dass ich da speziell immer jeden Tag dran arbeite. Wie gesagt, einmal im Jahr mache ich den Rosenmontagszug halt noch, ne, in derselben Funktion, aber bei einer ganz anderen Herausforderung. Aber ansonsten beschränkt es sich tatsächlich auf meine Tätigkeit beim 1. FC Köln als Innenkommentator zusammen mit meinen beiden Kollegen Thorsten und Christian.
Ja, prima. Ja, wunderbar. Also ich fand es jetzt sehr informativ und sehr interessant und auch das bei euch in Köln im Stadion erleben zu können, sehr, sehr spannend und aufregend und toll. Und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir noch zu unterhalten und ein bisschen darüber zu erzählen, wie das so abläuft.
Genau. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich hoffe, es hilft ein paar Menschen weiter, sich über das Thema zu informieren. Wenn dazu noch Fragen sind, gerne auch schreiben an gommersbach@fc-köln.de. Oder wenn dazu Fragen sind, wenn man irgendwo helfen kann, dann jederzeit gerne.
Ja, genau. Sehr gerne. Wir können die E-Mail-Adresse auch nochmal in den Shownotes verlinken.
Ja.
Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Alles Gute dir. Und ja, dann hören und sehen wir uns vielleicht in dem einen oder anderen Stadion wieder. Bis dann. Tschüss. Ja, prima. Nachdem ich jetzt mit Wolfgang Gommersbach gesprochen habe und wir auch da eine Menge über die Audiodeskription speziell im Kölner Stadion gehört haben, habe ich jetzt einen weiteren Gast, da freue ich mich wahnsinnig. Das ist die Nina Schweppe. Hallo Nina.
Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, dass du Zeit hast und da bist und jetzt eine Menge interessanter Sachen erzählen wirst. Die Nina kommt vom Fanclub Seehunde e.V. Nina, stell dich doch erstmal vor und erzähl mal was von dir, stell dich vor und dann sprechen wir über den Fanclub.
Ja, ich bin Nina Schweppe, ich bin die zweite Vorsitzende vom Fanclub Seehunde e.V. Und mache dieses Ehrenamt schon jetzt seit ungefähr 30 Jahren. Darum ist für mich auch mit der nächsten Legislaturperiode Schluss. Und wir haben diesen Fanclub Seehunde aufgebaut, erstmal als Meeting Point sozusagen für blinde und sehbehinderte Fußballinteressierte. Dann ist da eine ganze Menge draus geworden. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ich will nichts vorwegnehmen. Ich bin seit Geburt vollblind, komme aus einer Familie, die sich so mäßig für Fußball interessiert hat. Von daher stieß es auch auf ziemlich viel Unverständnis, als ich anfing, im Fußball ein Ehrenamt zu übernehmen. Und von meiner beruflichen Qualifizierung her bin ich eigentlich Sozialpädagogin und Fußballfan im Herzen und FC-Fan im Herzen auch und was man so alles so macht.
Ja, schwere Zeiten.
Ja, das ist gerade nicht so einfach, wobei ich ja ganz leise mal sagen will, dass ein bisschen ein Herz auch in Leverkusen schlägt, was einfach Natur gewachsen ist, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Und somit freue ich mich natürlich wahnsinnig, dass Bayer Leverkusen jetzt deutscher Meister geworden ist. Aber wir haben schon gesagt, am Wochenende, uns gehen im Stadion natürlich viele lustige Lieder verloren, ne?
Ja, das stimmt, was Leverkusen betrifft, das stimmt. Aber es ist auch, sie haben sowas von verdient, ganz großartig gespielt. Ja. Und
Wahnsinn, also das nötigt mehr Respekt, aber da muss man einfach sich mitfreuen und mitfeiern, glaube ich.
Das ist auch so, egal für welchen Verein das Herz schlägt, das ist schon ganz stark erfolgreichste
und
Mannschaft.
Eine Visitenkarte auch für den deutschen Fußball, ne? Das muss man ja echt mal sagen.
Absolut, ja. Ja, aber bevor wir jetzt abschweifen und das hier ein Fußball-Podcast wird, also es ist ja eigentlich ein Fußball-Podcast, aber bevor wir hier über Meister feiern und sowas reden, versuchen wir erstmal wieder zurückzukommen. Ja, gut, du hast den Fanclub Seehunde e.V. erwähnt, dann steig da mal ein bisschen mehr ein, erzähl mal was darüber.
Wir haben den Fanclub gegründet 1990, eigentlich erstmal als Meeting Point für blinde und sehbehinderte Fans des FC Bayern. Das kam dadurch, dass wir gute Kontakte in den Verein hatten über einen sehr aktiven Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass ganz viele andere Blinde und Sehbehinderte einfach eingetreten sind, die mit dem FC Bayern gar nichts am Hut haben, aber sie suchten Gleichgesinnte, sie suchten, wie gesagt, diesen Meeting Point. Und wir haben dann, eigentlich wollten wir aufbauen eine Begleiterbörse. Da sind wir auch so ein bisschen noch mit dabei, weil wir gesagt haben, es gibt ganz viele Leute, die kennen ganz viele andere Leute. Und irgendeiner hat dann bestimmt auch noch einen Arm frei, wenn man mal in einer fremden Stadt ins Stadion will und keine Begleitung hat. Das war eigentlich die erste Idee unseres Vereins und er wurde nach und nach größer. Und wir haben dann 1994 beschlossen, dass der Fanclub Seehunde e.V., damals war es noch kein e.V., jetzt mittlerweile ist er einer, seit 2007, dass der Fanclub Seehunde einfach Fußball-Fanclub heißen soll und nicht mehr FC Bayern-Fanclub. Und wir hatten damals nie gedacht, was da alles noch so bei rauskommt.
Ja, spannend. Und jetzt muss ich einfach vorweggreifen, das ist jetzt so, Das Thema ist ja die Audiodeskription in den Stadien. Ich habe mit dem Wolfgang also darüber gesprochen, wie das so funktioniert. Und mein erster Kontakt war tatsächlich, also als ich von den Seehunden vor vielen Jahren erfahren habe, da hat mir ein Freund eine Liste in die Hand gedrückt, wo viele, ja, wo eigentlich alle Stadien drauf standen und viele Kontaktpersonen, wenn es um die Audiodeskription geht. Ich hatte dann immer so gedacht, ich bekomme Tickets über euren Verein.
Nein, das haben wir nie gemacht, das haben wir auch nie angefangen. Das wollten die Vereine immer gerne, als sie angefangen haben, spezielle Plätze für Blinde und Sehbehinderte zu kreieren. Aber da wollten wir uns auch gar nicht drauf einlassen. Und wir haben schon so oft drei Kreuze gemacht, weil wir gemerkt haben, was das für ein Hauen und Stechen ist und mit was für Schwierigkeiten man da auch zu kämpfen hätte, wenn man das Ticketing übernommen hätte. Und davon mal ganz ab, können wir ja auch nicht als Vorstand mit zwei, drei Leuten für alle Vereine die Tickets vertreiben. Das geht ja gar nicht. Das unterscheidet uns natürlich ein bisschen von anderen Fanclubs. Also weil wir wirklich, also die Tickets gibt es über die Behindertenfanbeauftragten, entweder eben Heim oder Gast, je nachdem, wie das so aussieht. Und wir sind eigentlich, haben uns gemausert zur Interessenvertretung, wenn es um die Aufenthaltsbedingungen für blinde und sehbehinderte Fußballfans in den Stadien geht, wenn es aber auch um die Audiodeskription im TV geht und wenn es darum geht, dass irgendjemand etwas über blinde und sehbehinderte Fußballfans wissen will. Und einmal im Jahr haben wir ein Treffen. Das hattest du ja auch so ein bisschen mitbekommen. Wir hatten ja anlässlich 20 Jahre Blindenplätze in Köln, hatten wir unsere Mitglieder eingeladen, erstens mal zur Jahreshauptversammlung, die Pflicht ist. Und dann machen wir immer ein sogenanntes Begegnungswochenende rund um den Ball. Wir treffen uns irgendwie freitags und trennen uns wieder sonntags. Oder wenn wir Sonntagsspiel hätten, treffen wir uns Samstag, trennen uns montags. So. Und das ist das große Highlight. Und so übers Jahr, manche haben dann Kontakt miteinander, manche auch eher nicht. Das ist immer sehr unterschiedlich. Wir haben da eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich austauschen kann. Wir haben dann auch mal ein Saisontippspiel und sowas. Aber vor allen Dingen möchten wir einfach die blinden und sehbehinderten Fußballfans organisieren, um ein Sprachrohr zu sein. Also das ist wie bei der Blinden-Selbsthilfe auch. Je mehr Leute da Mitglied sind, umso mehr, so lauter ist die Stimme dieser Gruppe, nicht? Und das ist eigentlich so unser, und das, was wir im Moment so tun. Und wir stehen natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn Vereine was wissen wollen, auch wenn wenn mal Reporter was wissen wollen oder wenn auch natürlich mal blinde und sehbehinderte Fans was wissen wollen, was außerhalb der Vereine sich so abspielt, weil wenn es um den Verein ganz konkret geht, da sind natürlich die Behinderten-Fanbeauftragten entsprechend die Ansprechpartner, weil wir können ja nicht überall sein.
Nein, das stimmt. Das ist, ja, das klingt gut. Gibt es denn diese Liste, also ich fand die damals ganz toll, gibt es diese Liste auf eurer Webseite noch, wo wirklich alle Kontaktpersonen aus allen Stadien?
Wir wissen nicht genau, ob sie noch vollständig und korrekt ist. Das ist ja immer so ein bisschen, fragst beim Verein fünf Leute, kriegst du 48 verschiedene Antworten. Wir versuchen das, soweit es geht, zu pflegen. Es kann, also nur, es ist halt so, viele Vereine melden uns das dann auch nicht, wenn sich da was ändert oder manche haben dann doch keine Spielreportage mehr oder so. Also es lohnt sich immer, auf unsere Seite zu gucken und aber den den Stadionführer für, hier, wer ist das, barrierefrei ins Stadion einmal mit daneben zu legen. Und in der Hoffnung, dass es sich dann deckt oder einer von den beiden Einträgen stimmt. Und eine Zeit lang konnten wir uns auch noch rühmen, dass unsere Einträge korrekter waren als die im Reiseführer. Aber die Liste gibt's noch und wir versuchen sie aufrecht zu erhalten. Wer neu eintritt, kann ja auch mit der Maßgabe eintreten und sagen, oh, ich habe viel Zeit. Ich versuche mal zu recherchieren und telefoniere alle Vereine ab, ob sie Blindenplätze haben, wer zuständig ist. Weil das können, weil wir fast alle berufstätig sind, kann das im Moment keiner von uns leisten.
Okay. Eure Seite werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Hast du auch die Seite von dem Stadionführer jetzt im Kopf, dass du dir einmal sagen kannst, aber wir würden die natürlich...
Nee, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wenn man barrierefrei ins Stadion, wenn man das googelt, dann kommt die Seite und das gibt es auch als App. Fürs iPhone auf jeden Fall, nicht mein, auch für Android, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Das ist spannend, das ist eine tolle Information.
Ja, das macht auch Sinn, weil man eben auch, also die meisten tatsächlich, bloß damit jetzt keiner enttäuscht ist, die meisten Sachen sind eher, wenden sich an Rollstuhlfahrer, aber man kann auch die ein oder andere nützliche Information zur Anreise oder so aus dem Reiseführer ziehen, wenn man möchte.
Ja, das ist eine gute Information. Auch das weiß ich noch aus eigener Erfahrung. Wie ist es mit Parkplätzen an einigen Stadien, Behindertenparkplätze und sowas?
Genau, das ist auf unserer Seite ja nicht erhoben, von daher, weil das führte einfach zu weit dann. Ne?
Okay, Nina, bevor wir aber dann so zu den tieferen Informationen zu anderen Stadien kommen, erzähl doch mal, wie das alles so angefangen hat mit dem Seehund e.V.
Ja. Genau, also ich hatte ja eben schon ausführlich erzählt von unseren Begegnungswochenenden und dazu passt auch die folgende Geschichte, nämlich das hatten wir 1999 war es, ja, in Leverkusen und wir haben immer auch dann, wenn, also es wird immer schwieriger natürlich, weil die Anfragen und alles für die Leute immer umfangreicher werden, aber wir versuchen immer auch Talkgäste zu bekommen, die auch ein bisschen prominent sind. Und wir hatten in Leverkusen das Glück, dass unter anderem Kurt Vossen da war. Der war damals Präsident von TSV Bayer 04 Leverkusen, also von dem Sportverein, und war aber der Mr. Ehrenamt auch im Rahmen des Fußballsegments. Also so jemand, der sich um alles und nichts kümmerte und vor allen Dingen aber auch um so, naja, diese sozialen Belange, Teilhabe von Menschen mit Erkrankungen, mit Behinderungen und so. Und wir haben uns dann mit Kurt Vossen unterhalten, unsere Mitglieder eben auch. Und am Ende sagte dann Herr Vossen, ja, also wir waren jetzt ja in Manchester und wir haben da etwas gesehen und wir haben uns gefragt, ob das denn für Sie als blinde und sehbehinderte Fans auch interessant ist. Nämlich, da haben blinde Menschen einen Kopfhörer bekommen und konnten eine Spielreportage hören. Gut, und wir waren natürlich alle Feuer und Flamme und die Regina, meine erste Vorsitzende und ich, wir haben dann mit Bayer Leverkusen in diesem Zeitraum 99 da, also im Frühjahr 99 bis zum Herbst hin, bis dann das erste Spiel in Deutschland mit Blindenreportage stattgefunden hat, aufgebaut, überlegt, entwickelt. Weil wir hatten ja erstmal eine Sache und die ist bis heute auch in den meisten Stadien so. Das Problem ist, dass Radioreportagen, die für Zuschauer oder Zuhörer zu Hause gemacht sind, eigentlich im Stadion nicht tauglich sind. Das hat ja wahrscheinlich Wolfgang auch schon
erklärt.
Genau,
ja, das hat er gesagt, ja.
So, und jetzt hatten wir aber ein Problem. Natürlich wollten alle dann große Radioreporter und so einladen und so. Und da habe ich gesagt, Leute, da bitte, das ist alles kalter Kaffee. Wir müssen irgendeinen Standard entwickeln, wo wir eine ganz besondere Reportage kriegen. Nämlich, wer macht was, wann, wo mit dem Ball? Nicht die Frisur vom Trainer, nicht die Ehefrau vom Torwart, sondern wirklich das Geschehen um den Ball. Ja. Und du hast es ja auch gehört in Köln. Das haben die ja gut gemacht und ansonsten hätte das auch Ärger gegeben. Also sie haben es gut gelernt in den 20 Jahren. So, und wir haben dann angefangen mit Trainern der E-Jugend, weil der Herr Vossen sich gesagt hat, und damit lag er auch genau richtig, wer kleinen, jungen Kindern Fußball erklärt, der kann es auch blinden Menschen erklären.
Ja.
Und so haben wir den Standard geprägt, dass heute in den meisten Stadien, es sind nicht überall E-Jugendtrainer, es sind auch oft angehende Journalisten oder so, Leute von irgendwelchen Journalistikschulen und so. Ja. Aber dieses, dass wir wirklich spezielle Reporter hinsetzen, die diesen Service machen, das ist einzigartig, das gibt es, glaube ich, nur in Deutschland.
Das wäre interessant. Ja.
Und das ist der Standard, den wir in Leverkusen eben geprägt haben. Und wir hatten dann als erstes Großereignis Jahr 2006 die WM zu stemmen. Und damals gab es eben noch sehr wenige Plätze mit Spielreportage, sehr wenige Stadien. Die meisten Arenen, die bei der WM bespielt wurden, waren auch noch nicht ausgestattet. Und die FIFA wollte es auch nicht machen. Die wollten sich machen, die haben gesagt, wir haben doch schon Service für Rollstuhlfahrer, das muss ja wohl reichen an sozialem Engagement. Und ich weiß nicht, wir müssen irgendwelche Gönner gehabt haben im Rahmen dieses Organisationskomitees, weil plötzlich kam die Frage, Ach so, diese Reportage, ja, ist gut. Können Sie die auch zweisprachig anbieten? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir. Und plötzlich ging das ganz schnell und plötzlich wurde alles Mögliche in Gang gesetzt und die Stadien bekamen Unterstützung und sollten Anlagen anschaffen und so. Es war irre. Also das zwischen 2004 und 2006 hatten wir so arbeitsreiche Jahre, da haben wir kaum noch was anderes machen können, als um Fußball uns zu kümmern. Aber es war eine spannende Zeit.
Das glaube ich.
Und jetzt kann ich das aus dem Nähkästchen ja sagen. Ich meine, 2006 ist ja auch schon ein bisschen lange her. Wir konnten das überhaupt nicht zweisprachig anbieten. Hätten wir aber Nein gesagt, hätte die FIFA gesagt. Und wir haben tatsächlich, ich glaube, in zwei Stadien, das war einmal in Frankfurt und ich glaube noch in einem anderen Stadion, da hatten plötzlich wirklich englischsprachige Fans gebucht. Und dann haben wir einen Muttersprachler aufgetrieben, der zwar von Blindenreportage keinen Schimmer hatte, aber er konnte wenigstens Englisch.
Sehr stark.
Aber da sieht man halt, wenn man auch Mut mal hat, ne, ja. Mut zur Lücke, dann kann man ganz viel erreichen. Und das, dass wir heute praktisch im gesamten Profifußball fast überall flächendeckend diese Spielreportage anbieten können, das ist eben diesem Urknall in Leverkusen und eigentlich der WM 2006 zu verdanken, weil dadurch diese ganze Sache unglaublich Fahrt aufgenommen hat.
Sehr stark, sehr wichtig auch und es ist wirklich ganz toll und für alle die, die noch nicht im Stadion waren, für alle Blinden und Sehbehinderten, die noch nicht im Stadion waren und probiert das aus, macht das. Das ja. ist total spannend, richtig toll. Das ja. ist ein wahnsinniges Erlebnis und man ist nachher wirklich, und auch das haben wir mit dem Wolfgang besprochen, ja wirklich in der Lage, auch mal qualitativ hochwertig einer von 80 Millionen Bundestrainern zu sein. Man kann genau, ja, genau. voll mitdiskutieren.
Genau, aber das ist ja das Ziel der Blindenreportage. Ja. Wir wollen ja nicht nur unterhalten, sondern wir wollen informieren. Im Grunde genommen gilt hier das, was der Björn Nass immer sagt, der ja die Talentschmiede unter anderem in Leverkusen und bei Hertha, glaube ich, und auch bei Bayern München und so hat. Und da Reporter ausbildet, der sagt immer, wir sind im Grunde genommen Dolmetscher, die das Spielgeschehen verbalisieren müssen. Mhm. Und das muss flott gehen, das muss simultan gehen. Die Blinden müssen genau in dem Augenblick, wo das Tor fällt und alle aufspringen, müssen die Blinden auch aufspringen. Auch und wenn wir das ja. geschafft haben, dann sind wir gut. Dann haben wir das Ziel erreicht, was wirklich eine gute, ich sage jetzt mal dieses Wort Blindenreportage, weil es sich so eingebürgert hat. Das ist also nicht diskriminierend gemeint, ja. sondern ist einfach die Betriebsbezeichnung für das. Weil es ja eigentlich, es ist keine Audiodeskription in dem Sinne, weil es keine, also es ist eigentlich wirklich eine Spielgeschehen-Übersetzung. Ja. Ne? Das ja. geht eigentlich noch viel weiter als eine Audiodeskription.
Ja, das stimmt eigentlich. Das ergibt schon Sinn, was du da sagst.
Ja. Ne, und deswegen heißt das im Prinzip, also im Sprachgebrauch so. Mhm. So viele sagen jetzt auch noch Fanradio, aber das finde ich jetzt auch irreführend, weil ja. es das eigentlich auch nicht ist, zumindest nicht, wenn es gut gemacht ist.
Nee, das stimmt. Also ich finde das Wort eigentlich sehr treffend und das finde ja. ich auch eigentlich gar nicht irgendwie schlimm. Das finde ich.
Also in Leverkusen hießen diese Plätze dann eine Zeit lang auch mal Blindentribüne. Das haben sie inzwischen, glaube ich, wieder abgelegt, weil sie da doch mal ja so ein Du-Du-Du bekommen haben. Wobei ich das auch gar nicht schlimm finde. Die haben es gar nicht böse gemeint. Das hieß da halt so.
Ja, okay. Ja. Wenn du da schon so im Thema bist und mit Leverkusen angefangen hast, Köln haben wir gehört, kannst du von anderen Stadien, gibt es ja auch in anderen Stadien, das haben wir ja besprochen, ja. Warst du auch schon in anderen Stadien, kannst du was aus anderen Stadien berichten, wie das da abläuft?
Also, ja, also wir haben am Anfang, also eine ganze Zeit war es so, als es das noch nicht so viel gab, da hat man halt die Seehunde angerufen und hat gesagt, liebe Seehunde, wir möchten in unserem Stadion sowas machen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir kommen zu euch hin, wir gucken uns das an, ihr kriegt eure individuelle Lösung mit der Frage, was kriegen wir denn für eine gute Zuwägung hin, wo sind die nächsten Toiletten, wie können wir, wenn die Anlage aus dem Stadion A nicht geht, gibt es denn wo Alternativen? So, und leider, und das ist eine unschöne Entwicklung, als es dann genügend Stadien gab, jetzt besprechen die Vereine das untereinander und Fehler, die das eine Stadion macht, ziehen sich jetzt durch ins nächste. Und das ist sehr, sehr schade, dass da so dieses aufgehört hat, dass man uns so als Global Player mitnimmt, einfach bei der Entwicklung. Manche tun das immer noch. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr. Und dann gehen wir da natürlich auch hin. Wir beraten die auch. Wir gehen dann auch ab und zu nochmal hin und hören auch zu. Und darum ist es aber auch wichtig, dass wir im Verein ganz viele werden. Weil mit einem Drei-Mann-Vorstand kannst du ja nicht überall sein. Und du siehst immer nur Momentaufnahmen. Wir hatten so eine Phase, wo wir wirklich die Stadion mal abgefahren sind, weil wir nämlich mit dem FC haben Regina und ich, ich weiß gar nicht, von 2015 bis zur Pandemie waren wir so fast alles Fahrer. Wir haben dann so 31 von 34 Spielen gesehen. Und dadurch ist man natürlich viel rumgekommen. Und komischerweise, immer wenn wir da waren, war irgendwas mit der Anlage oder der Reporter schlecht oder irgendwas. Und das ist natürlich schade, weil sich unter Umständen Projekte dann auch unter Wert verkaufen. Und je mehr Leute wir sind und je mehr Leute wir auch sind, die immer mal woanders hingehen, umso mehr kriegt man natürlich ein genaues Bild. Wie ist denn allgemein die Qualität? Gibt es irgendein Projekt, wo ständig irgendwas ist? Dann könnte man da nochmal nachhaken. Und wie gesagt, je mehr Blinde und Sehbehinderte unterwegs sind und das auch zu uns rückmelden, umso mehr effektiver, umso mehr wissen wir dann natürlich auch und können auch nochmal was sagen, weil es gibt ja als Dachverband sozusagen der Behinderten-Fanclubs und Hauptinteressenvertreter von Fans mit Behinderung allgemein gibt es die Bundesbehinderten-Fan-Arbeitsgemeinschaft. Und in der sind wir auch Mitglied. Und wir sind eigentlich, wenn es um Blinde und Sehbehinderte geht, fragt uns die BBAG natürlich als erstes. Und je mehr wir wissen von euch da draußen, umso mehr können wir dann auch sagen, ja, da ist, so, muss man mal was machen, da gibt es so Tendenzen und so.
Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn euch im Stadion was auffällt, wo man eventuell wirklich mal drüber sprechen kann, wenn es wirklich konstruktiv ist und sinnvoll und auch allen hilft, dann meldet euch ruhig gerne bei den Seehunden und macht da sogar mit.
Genau, man kann uns mailen oder es gibt auch einen Fragebogen tatsächlich auf der Seite, den man auch ausfüllen kann. Ich hoffe, dass das Formular noch funktioniert. Falls nicht, weil es lange keiner ausgefüllt hat, bitte nicht böse sein. Dann einfach Bescheid sagen, euer Formular geht nicht. Und dann bringt unser Webmaster das wieder in Ordnung.
Ja, super. Dann erzähl doch mal, ist das Prinzip denn in allen Stadien gleich? Also, dass man eine bestimmte Anzahl an Plätzen, an Sehbehindertenplätzen hat und man sitzt dann quasi in einer Reihe und dann kriegt man die Kopfhörer auf? Oder gibt es auch Stadien, wo man im Grunde genommen sitzen kann, wo man möchte und trotzdem über einen Kopfhörer
ein paar einzelne Stadien gibt es. Das Problem ist, das ist noch im Moment den technischen Gegebenheiten geschuldet, dass wir häufig diese Blöcke haben, wo die Leute dann sitzen, damit sie auf jeden Fall guten Empfang haben. Wir von den Seehunden vertreten eigentlich auch immer die These, dass wir gerne so eine Hybridlösung hätten, weil im Hinblick auf technischen Support und Nähe zu den Reportern oder zu irgendeinem Ansprechpartner finde ich das gut, dass es diese vordefinierten Bereiche gibt. Verstehe aber auch, wenn jemand woanders sitzen will, dann sollte man das eben auch ermöglichen. Es gibt jetzt Bestrebungen in München zum Beispiel, da wird eine App benutzt. Ich habe nur ein Problem damit, wenn ich das 90 Minuten meinen Handy-Akku leer genudelt habe und brauche dann hinterher Hilfe, weil ich einen Fahrplan oder sonst irgendwas nachschlagen will, dann ist der Akku leer. Ich weiß nicht so richtig, wie das gehen soll. Und darum finde ich diese Entwicklung mit einer App, ohne dass die Vereine Leihgeräte ausgeben, finde ich etwas schwierig, aber leider hört in dem Augenblick noch keiner auf uns. Da muss wahrscheinlich erst ein blinder Mensch irgendwie verunglücken oder verloren gehen, bevor man das endlich mal ernst nimmt. Aber eigentlich, also hybride Lösungen da wären wir unbedingt dafür.
Okay, ja, das klingt gut. Dann kann man vielleicht tatsächlich auch mal in seine Fankurve
Genau, und das genau, das kannst du, wobei in der Fankurve das unter Umständen so laut ist, dass du eh nichts hörst. Also wir haben das in Köln schon ein paar Mal gemacht, als wir mal keine Blindenkarten bekommen haben, trotzdem mit auswärts fahren wollten. Da sind wir auch schon mal mit in den Gastbereich gegangen, aber da haben wir auch gesagt, da hätte die Blindenreportage gar nichts genützt, weil es so hölle laut war. Dass man gar nichts gehört hätte. Aber trotzdem, ja, es geht einfach um die Möglichkeit. Natürlich, Teilhabe bedeutet eben, ich kann uneingeschränkt teilhaben. Und das würde eben bedeuten, man müsste gewährleisten, dass überall Empfang ist.
Ja.
ganz klar. Und es ist halt dann aber natürlich so, und deswegen sind wir für die Hybridlösung, wenn dann der Kopfhörer nicht geht oder so, dann ist es halt einfach ärgerlich, wenn man halb ums Stadion rum muss, um einen neuen zu bekommen, ist man wieder zurück, ist die erste Halbzeit fast um. Und darum, also wenn Menschen halt schnell Hilfe wollen, können sie in dem vorgegebenen Bereich sitzen. Wer es anders haben will, kann anders sitzen, das wäre optimal.
Ja, es ist wahnsinnig interessant und ja, ich, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von diesen sehbehinderten und blinden Kommentatoren. Das ist wahnsinnig stark im Stadion. Das macht richtig Spaß und man erlebt es wirklich ganz toll mit. Ja, Nina, dann bedanke ich mich recht herzlich. Es war total informativ. Und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, kann ich nur sagen, guckt auf die Seiten, geht mal ins Stadion, bucht euch Karten bei den jeweiligen Stadien, googelt ein bisschen, beziehungsweise wie die Liste, wie ich das schon angesprochen habe, die Liste von den Seehunden, dass man zumindest irgendwie schon mal einen Kontakt zu den Einzelstadien hat, wo man das Ticket herkriegen kann und auch Informationen bekommt, wie das Ticketing denn abläuft. Es ist wahnsinnig spannend. Ihr müsst es einfach mal ausprobieren. Und ja, dir, Nina, nochmal vielen, vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne.
Für die vielen Informationen. Und ja, vielleicht melden sich ja bei euch auch einige, die das spannend finden und auch sagen, okay, wir kümmern uns mal um die Liste. Wir möchten unbedingt bei den Seehunden mitmachen, weil wir total fußballbegeistert sind oder sowas.
Ja, und was eben auch so ein Punkt ist, also was wir in Köln machen, die Regina und ich, also jetzt als Privatpersonen, nicht für die Seehunde, sondern als Privatperson, es gibt halt ja viele Möglichkeiten im Verein auch mitzuwirken, zum Beispiel über Fanstammtische oder über Kontakt mit dem Mitgliederrat oder. Mhm. Und je mehr Menschen mit Blindheit, Sehbehinderung da eben auch mitwirken, umso mehr sind natürlich dann am Verein direkt an der Basis die Interessen auch vertreten. Ja. Ja. Ne? Und also dazu muss man natürlich bei uns nicht Mitglied sein, aber hier aber beides, also in Kombination wäre halt super.
Ja.
Weil dann eben der Fanclub Seehunde seine Position als Interessenvertreter stärken kann. Und wir haben aber dann eben auch in den Vereinen die Menschen, die auch wissen, was da wirklich los ist.
Ja, ja. Also, das haben wir ja auch schon, oder hast du ja auch schon erwähnt, je mehr man im Verein ist und je lauter die Stimme ist, desto eher wird man auch gehört.
Ja.
Und ja, es ist einfach so. Und also, wie gesagt, es war wahnsinnig informativ, auch wie ihr das auf die Beine gestellt habt. Toll, dass ihr das gemacht habt. Dass ihr euch da echt so reingebissen habt und hartnäckig wart und das wirklich so vorangetrieben habt, dass wirklich alle fußballbegeisterten Blinden und Sehbehinderten jetzt im Stadion auch wirklich komplett dabei sein können. Und ja, ich liebe diesen Moment, wenn man vollwertig mitdiskutieren kann und eine Idee vom Spiel hat und sagen kann, ja, der Schiri oder das war doch ein unnötiges Foul und man weiß genau,
Wir hatten also, das mal, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel das war. Da waren wir im Stadion gewesen und es war irgendwie, ich weiß gar nicht, es hatte irre viel Nachspielzeit gegeben, so früh, viele waren schon vorher gegangen. Und da konnten wir nachher in der Bahn den Leuten Sachen berichten, die sie gar nicht mehr mitgekriegt hatten, weil sie viel zu früh gegangen waren.
Ja, stimmt.
Und sowas ist dann natürlich schön. Und da haben wir wirklich ein wertiges Stück Teilhabe, glaube ich, geschaffen. Und für uns ist das, egal was jetzt passiert in Zukunft, ist das für uns dann eben 2006 ja auch gekrönt worden, als wir dann, uns hatte jemand fürs Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen und wir haben es tatsächlich auch bekommen.
Oh.
Wobei Herr Vossen, der damals noch lebte, sagte, eigentlich kriegen das nur alte Knacker. Aber wir waren echt, also wir haben in Schleswig-Holstein bei einer WM-Gala, haben wir das, da waren wir eingeladen zu sagen WM-Gala und haben dann hinterher aus der Hand von Horst Köhler dieses Bundesverdienstkreuz bekommen. Und das bleibt einem natürlich, wenn man sich nicht daneben benimmt, bleibt es. Es kann einem aber auch abgenommen werden. Deswegen muss man auch immer vorsichtig sein im Stadion, dass man nie auffällig wird.
Ja, gut. Aber dann hat man halt die dementsprechende vereinsfarbene Brille auf. Dann ist sowieso alles. Nein, aber das ist ja auch eine richtige Wertschätzung.
Ja.
Also ja, da ist euer Fleiß total belohnt worden, wie ich finde. Und zu Recht finde ich ganz stark. Vielen, vielen Dank, dass du da
Sehr
warst
gerne.
Und erzählt hast.
Hat mich
und vielleicht sieht und hört man sich in den Stadien. Nina, vielen lieben Dank. Gerne. Schön, dass du da warst. Tschüss.
Tschüss.
Und euch danke ich wieder fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blind verstehen, der ProRetina-Podcast. Tschüss, wir freuen uns auf euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.